unserer neuen Folge vom Podcast mit Kufa. Heute reden ich und Joe über das Thema kreatives Schreiben und unsere eigenen Erfahrungen hierzu. Dies wird eine Reihe aus 1 bis 2 Podcasts, die dieses Thema umschreiben. Hier etwas mehr unsere eigenen aktiven Erfahrungen und in der nächsten Folge reden wir dann richtig im Detail über Techniken und mehr. Und ich begrüße Ja.
Ja.
Hallo.
Hallo, ich bin der Ja. Und ja, ich schreibe manchmal.
Ja, was schreibst du denn so?
Was ich schreibe ist, ich habe schon ewig geschrieben, eigentlich seitdem ich denken kann. Und ja. Ich glaube, die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, waren tatsächlich so Kurzgeschichten für die Schule. Als ich mal angefahren wurde von einem Auto, habe ich das lyrisch, habe ich das lyrisch festgehalten. Es war tatsächlich, also der erste dokumentierte Textfetzen, den ich habe, ist wirklich eigentlich ein Gedicht, ist gar keine Kurzgeschichte. Da habe ich halt meine Erfahrungen verarbeitet, wie ich angefahren wurde. Und das Gedicht heißt, ich hasse Verkehr. Wirklich, ohne Scheiß. Da war ich irgendwie so, weiß nicht, 10, 11. Und das wurde dann später sogar, ich glaube, irgendwie mit 11 dann zu einem Song ausgearbeitet. Aber seitdem schreibe ich ungefähr, ja. Also das war irgendwie schon immer so ein Interessenschwerpunkt von mir.
Sehr interessant, sehr interessant.
Also mit dem Erlernen des Schreibens habe ich es eigentlich direkt schon kreativ angewendet. Wie war das denn bei dir?
Ja, bei mir ist es wie immer eine sehr verworrene Geschichte. Das Wann ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich zur Leseratte entwickelt wurde und schon seit ich in der ersten Klasse gelernt habe, eigenständig zu lesen, habe ich erstmal natürlich Bücher verschlungen im Kindesalter, also einfache Literatur. Und von da aus habe ich immer gesehen, wie Mädels in der Klasse gezeichnet haben. Da wollte ich dann auch zeichnen, aber mir war Zeichnen nicht genug und habe dann angefangen, Comicstrips daraus zu machen. Und von diesen Comicstrips habe ich mich dann irgendwann so Richtung 5. Klasse wegbewegt, weil mein innerer Kritiker zu groß war und ich meine Zeichnung als zu hässlich empfunden habe im Vergleich mit Mädchen und Klassenkameraden.
Die hatten auch immer eine schönere Schrift, das war immer gemein.
Ja, und da ich einfach nur kreativ gedanklich war und das nicht umsetzen konnte im Zeichnen, war ich frustriert und habe einfach angefangen zu schreiben.
Ah, okay.
Besonders durch Aufsätze im Deutschunterricht. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. So als Methode, einmal die Woche wird ein Aufsatz verlangt von schreib 3 Seiten oder so.
Das hatten wir aber ja später. Also das war dann 7., 8. Klasse, glaube ich.
Ja, das kannst du haben. Aber es gab ja zumindest Diktate und sowas. Und in all diesen Bereichen oder Klassenarbeiten habe ich nicht mit dem Wortlimit so richtig klarkommen können und habe dann einfach mehr geschrieben und mehr geschrieben.
Das ist ja witzig, weil das typisch du bist, ne, irgendwie.
Ja.
Das war dann schon immer so ein bisschen.
Ja, das war schon das immer so. Lustig, und statt das Seitenlimit, wo jeder gestöhnt hat, ich muss 4 Seiten schreiben, habe ich aus Versehen 6 bis 7 geschrieben. Und musste dann immer abgeben, weil ich innerhalb der 1,5 Stunden Klausurzeit oder so nicht fertig wurde, aber halt meine Gedanken ausgeführt habe und so schnell noch eine Zusammenfassung geschrieben habe, die letzten 10 Minuten.
Krass, weißt du, was lustig ist? Weil ich bin ja eingestiegen mit Gedichten quasi. Und das ist ja eigentlich die verdichteteste Sprachform überhaupt.
Und die muss auf den Punkt.
Genau, die musst du mit wenigen Worten deine ganze Emotionswelt beschreiben. Und du bist hingegen mit der Maximalform eines Aufsatz oder Essay oder sonst was.
Ja.
Und quasi bei dir ist mega ausufernd viel und alles wird ausformuliert und gedacht. Und bei mir ist möglichst wenig kryptisch in wenigen Worten zusammenfassen. Also wir nähern uns dem kreativen Schreiben beide aus völlig unterschiedlichen Perspektiven an. Ja. Das ist ja echt interessant, weil für mich die Geschichte oder die Kurzgeschichte so eine Form war, die ich erst später für mich entdeckt habe. Also ich habe das dann, ich habe gerne Kurzgeschichten gelesen, aber so selbst geschrieben habe ich dann erst viel später. Also ich habe tatsächlich, ich habe ja immer Tagebuch geschrieben bei mir und habe dann durch das Tagebuchschreiben, also irgendwann, ich war voll diszipliniert, ich habe dann so eine, ich glaube ein Jahr lang jeden Tag ein Gedicht geschrieben, um meine Ereignisse des Tages oder Emotionen, die gerade in mir durchgehen, festzuhalten. Mhm. Und das habe ich wirklich irgendwie fast, von meiner Teenagerzeit so ein Jahr lang dokumentiert in Gedichtform. Das würde ich heute gar nicht mehr hinkriegen. Also ich habe gar nicht mehr die Disziplin dazu. Ich war ich war voll der disziplinierte Mensch.
Ja, also ich, was Dichten angeht und sowas, das ist natürlich in meinem schwachen Bereich. Mhm. Weil ich bin so kreativ, ich mag nicht Wortwiederholung und Reim ist ja eigentlich, geht in zumindest Klangähnlichkeit.
Ach echt?
Das kann, kann witzig sein und ist auch irgendwo spannend, aber ich fühle mich immer beschränkt, weil ich würde ja nicht ein kurzes Gedicht schreiben, wie ich mich kenne, sondern wir würden eher bei sowas wie Nibelungensage oder so.
Ja. Aber das ist ja dann was anderes. Das ist ja eher, das ist dann eine, wie heißt das?
Eine Epik oder
so. Ja, eine sowas. Epik, genau. Also ist ein episches Gedicht quasi, weil ja eine Handlung quasi beschrieben wird. Richtig. Und da gab's so eine Form, wie das heißt, ne? Also weiß ich gerade auch nicht. Heißt das Epik? Epik ist ja dann eher ausgeschriebener Text.
Ja, aber das ist ja auch mündliche Legendenübertragung.
Ja, genau. Genau, und weil sich das reimt, konnte man sich besser merken und deswegen wurde es in Versform geschrieben. Ja. Nibelungenlied. Ich guck mal, was das ist. Nibelungenlied. Ist es quasi ein Lied?
Ja.
Heldenepos. Ja, doch, du hast recht. Es ist ein Epos.
Ja, weil es eben so lang ist und zusammenhängt und das war auch, glaube ich, mein Problem mit der Poetik, dass das oder Poesie allgemein, dass das kurz ein Thema aufgreift, aber es gibt keine Einleitung, keinen Hauptteil, keinen Schluss, also keine Charakterentwicklung. Und das ist so, ne, wie ich sagte, Leseratte groß geworden, du hast schon Geschichten gelesen, du hast Max und Moritz gehört als Kindergeschichte, du hast Struwwelpeter gehört und auch selbst da hast du eben eine Vorstellung, einen Höhepunkt und ein Ende. Und in der Poesie hast du das Thema.
Aber wenn du alles über den Kamm scherst, also das geht ja nicht. Es gibt ja verschiedene Formen.
Geht auch nicht.
Also gerade im so, Gedicht gibt es
das
halt,
waren meine ersten Begegnungen mit Gedichten.
Ne? Okay, ja, das kann man, genau, vor allem wenn es so meine Beschränkung war dann oft, also ich habe halt in meiner Familie mehrere, die, also ist ja türkische Kultur und mehrere meiner Familienmitglieder schreiben auch gerne und haben auch Gedichtbänder veröffentlicht. Und das Besondere an dieser Gedichtform, die veröffentlicht haben, ist, das ist halt in so einer alten türkischen Sprache, die ich oft selbst nicht verstehe. Das finde ich richtig traurig, da müsste ich mich mal richtig reinarbeiten. Ich habe die halt gelesen, aber nicht alles verstanden, muss ich zugeben. Und das ist halt immer im gleichen Rhythmus, im gleichen Stil, immer vier Zeilen im gleichen Rhythmus. Und das ist auf Dauer, und so habe ich meine ersten Gedichte auch immer geschrieben, immer dieses typische, also ein vierhebiger Jambus oder sowas, ne? Und und dann immer der gleiche Reim, irgendwie entweder Paar- oder Kreuzreim. Und diese Beschränkung, da habe ich ewig gebraucht, das aufzuheben, weil, also die meisten meiner Gedichte waren dann so und erst, weiß ich nicht, mit 15, 16 habe ich meine ersten Gedichte geschrieben, die sich nicht reimen mussten, die nicht in diesem typischen vierhebigen Jambus geschrieben sind. Und das war schon so eine gewisse Befreiung. Also da bin ich voll bei dir. Das ist halt, also man empfindet das schon als Beschränkung. Aber ich habe durch, kennst du Ernst Jandl?
Nee, der sagt mir gar nichts.
Ja, also Ernst Jandl ist so ein Dichter, der, also konkrete Poesie. Und der hat sozusagen das so verwendet, dass er pro Gedicht sich quasi so ein Gesetz auferlegt oder so Regeln einfach definiert, die dann nur für dieses Gedicht gelten. Und dann halt hat jedes Gedicht seine eigenen Gesetze. Und die Gesetze gibt nicht irgendwie die Obrigkeit vor Goethe, der dann halt, keine Ahnung, einen bestimmten Stil, ne, peinlich.
Also keine Ästhetikvorgabe.
Ja, genau, keine Ästhetik.
Sondern die eigenen Regeln für dieses
Richtig, Gedicht. Genau.
Und, egal,
und,
was vorher
und den Gedanken finde ich genial, weil du setzt dir sozusagen Gesetze auf für diesen Text und dann gilt das nur für diesen Text und dann hat der Leser sowohl die Aufgabe, die Gesetze zu entschlüsseln dieses Textes plus den Inhalt und das Geilste ist halt immer, da gehe ich halt mega drauf steil, wenn der Inhalt sich deckt mit den Gesetzen, die diesem Gedicht auferlegt sind. Also das dann sozusagen, dass es irgendwie so voll das bedrückende Gedicht ist und du merkst halt voll von der Art, wie das Gedicht geschrieben ist, dass es halt so bestimmten Gesetzen folgen muss, die von außen auferlegt sind. Also das ist, sowas finde ich ziemlich geil.
Ja, das klingt
deswegen auch interessant. Deswegen mag ich ganz Jandl sehr gerne. Den kennst du auf jeden Fall, den kennst du von Ottos Mops zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das bekannteste Gedicht von dem. Ottos Mops kotzt. Der macht so lautmalerische Gedichte.
Ach so.
Ist das so?
Auf jeden Fall. Ich bin noch, so wie du damals, wenn ich Gedichte schreibe, eben gefangen in dieser Rhythmik von vier Jampen.
Ja, scheiße aber auf die Rhythmik.
Das ist auch irgendwie kulturell eingeprägt, würde ich mal sagen, weil in England hast du immer, dass sie dem Hamletschen Sonett folgen.
Ja, genau. Das Sonett ist ja sozusagen eine Form, die halt klar vorgegeben ist. Und nur weil das ist schön ist, ich meine, ist ja wirklich schön, und weil Shakespeare das...
Shakespeareisch.
Genau. Und weil Shakespeare das vorgegeben hat, heißt es ja nicht, dass wir das immer übernehmen müssen. Das ist so wie ein Instrument lernen. Erst lernst du das nach den Regeln, also spielst du Songs nach. Und Songs sind halt diese Rhythmen, die halt irgendwelche Dichter dir auferlegen. Und irgendwann bist du so gut, dass du selbstsicher eigene Rhythmen verwenden kannst, die dann auch wirken und schön sind.
Also das ist weil du die Melodie erkennst, die du benötigst für das, was du schaffen willst.
Genau. Also das ist deswegen. Also ich mag, man kann sich halt viel mit Gedichten auseinandersetzen und es ist halt auch also es ist auf jeden Fall eine Kunstform, die mag ich sehr gerne.
Ja.
Ich du weißt ja, ich mag auch Poetry Slams und deswegen.
Ja, ich bin ja da ein kleiner Stümper. Ich war noch auf keinen einzigen
Poetry Slam. Laber nicht, echt jetzt?
Ja.
Krass, dann lass uns demnächst, wenn ich in Hamburg bin, einfach mal zu einem Poetry Slam zusammengehen.
Ja, wenn du sagst, da gibt's
einen. Ich google gleich mal, dann machen wir das mal.
Deine Mama googelt.
Und dann trittst du da auf mit deinem Gedicht.
Ja. Was? Ich habe keine Gedichte. Obwohl, ich habe Gedichte. Aber.
Du bist eher. Du bist dicht.
Ja, dicht am Goethe Poetry Slam.
Goethe ist ein Dichter, aber ich war Dichter.
Doch, ja. Ist das schön. Also ich habe halt wirklich Spaß an Prosa, an Fließtext. Das ist so mein Ding.
Mhm.
Ne? Und dir macht halt die experimentelle Kurzform scheinbar richtig Freude.
Welche Kurzform?
Naja, die Kurzform, etwas zu komprimieren auf den wichtigen Kern, dass du da richtige Freude dran hast. Ich glaube, ich hätte mich gut mit Tolkien zusammensetzen können und über Wiesen schreiben können.
Über Wiesen?
Ja, Wiesentäler und Felder.
Krass, das ist mega witzig. Wir nähern uns echt völlig unterschiedlich an das Thema ran. Weil, als ich Herr der Ringe gelesen habe, waren die Abschnitte, wo es um diese Landschaftsbeschreibungen ging, die Abschnitte, die ich teilweise übersprungen habe, also überflogen. Ich habe die gar
nicht. Ich habe sie nicht übersprungen, aber ich habe dafür dann längere Pausen gebraucht, weil ich habe es, glaube ich, mit 12 oder 11 gelesen.
Laber, echt?
Und da hatte ich nicht die Aufmerksamkeitsspanne dafür. Das heißt, ich war so, warum findet mein Bruder das toll? Das nervt. Na? Aber ich sag, dass ich mich gut mit ihm zusammensetzen könnte, weil ich es nicht besser mache. Also, ne, ich schreibe dann Details hier, Details da und dann kommen wir mal zurück zur Handlung.
Es ist ja witzig. Interessant.
Und deshalb fällt es mir auch noch ein bisschen schwer an der Umsetzung. Wir haben es ja schon mal, glaube ich, auch in Folgen durchscheinen lassen, dass ich gerade am Hörspielschreiben sitze.
Mhm, genau, über deinen Twitch-Account, ne, ist das?
Genau, über Twitch streame ich da Freitagabends meist so eine Stunde, anderthalb Stunden vom kreativen Prozess, wie ich ein Hörspiel zu Bram Stokers Dracula verfasse.
Mhm.
Und da muss ich mich kurz fassen halt und Kapitel komprimieren und in einen Dialog umformulieren oder einen Monolog. Und da habe ich noch meine Schwierigkeiten, weil ich eben Details weglassen muss oder anders einsetzen muss, sodass sie im Dialog hervorkommen.
Hm.
Und ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört.
Nee, also absolut. Das ist ja auch eine Kunst, das zu reduzieren. Das ist trotzdem, dass die Story trotzdem verständlich und interessant ist. Ne? Also man muss es ja nicht nur verstehen, sondern auch spannend finden.
Ja, und noch bin ich halt beim Erstentwurf und ich weiß, dass ich nochmal zurück an den Anfang gehen werde und das komplett überarbeiten werden muss.
Echt? Okay.
Weil ich habe so gemerkt, im Schreiben der jetzt sind wir bei Kapitel 3 angelangt, weil Kapitel 2 so lang war, dass mir einige meiner Lösungen, die ich am Anfang begangen habe, nicht so gefallen und dass ich vielleicht doch eine Erzählstimme oder sowas brauche, wie halt früher bei, ich weiß nicht, welche Hörspielserien du gehört hast, aber so TKKG,
ja, genau.
Fragezeichen. Ich habe hier noch Hörspiele von Gänsehaut und
ja, die habe ich auch gehört,
Turtles liegen. Und da hast du ja immer manchmal so Sektionen oder Unterteilungen im 10-Minuten-Takt, die ein bisschen sagen, wie die Figuren jetzt agieren oder so.
Mhm. Und
ich weiß nicht, ob ich das im Monolog behalte oder eben wirklich eine Erzählerstimme für die Beschreibung von Umgebung und sowas einsetze oder von Atmosphäre, um Stimmung zu beginnen und dann einfach die Charaktere sprechen zu lassen.
Hm. Ich finde auch cool. Also das Hörspiel habe ich noch nie geschrieben. So, also was.
Ja, ich auch nicht. Ja. Aber dann nehme ich gleich ein 400-Seiten-Buch.
Aber wenn man, das habe ich dir am Anfang gesagt, ne? Das habe ich dir gesagt. Ich habe kein Mitleid.
Aber das macht ich auch nicht. Okay. Es ist selbst verursachtes Leid. Aber es ist Leid, das Vergnügen bereitet, also Leidenschaft.
Leidenschaft, die Leidenschaft, ja. Na?
Ich glaube, wenn es nicht mein Lieblingsbuch wäre, hätte ich es auch schon aufgegeben.
Es war das einzige Argument, das ich gelten lassen habe.
Ja. Na, aber ich werde auch mal, glaube ich, einen Freitag dazwischen werfen und eine Kurzgeschichte von Lovecraft oder so umschreiben, um einfach Übung zu haben und mal zu gucken, wie das ist. Jetzt so die ersten Kapitel war einfach Erfahrung sammeln und ich merke schon, dass ich es jetzt besser könnte als beim allerersten Mal. Das ist ja immer das
Wichtigste. Ja, genau. Also wenn du jetzt sozusagen von vorne anfangen würdest, würdest du es noch schneller und besser machen, vermutlich als bis jetzt. Ja.
Ja.
Ja, krass. Ja, cool. Na? Das Hörspiel ist ein interessantes Projekt auf jeden Fall.
Ja, und was hast du noch dein Projekt? Hast du dich mal wieder rangesetzt?
Ich habe die Idee ein bisschen ausgeweitet. Nee, aber habe ich, glaube ich, schon von erzählt. Ne? Also ich möchte damit noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Aber aber ich schreibe an einem Paralleltext. Ne? Also sozusagen einen Text, der bereits besteht, von einem anderen bekannten Autor. Und daraus auf die Moderne bezogen eine neue Geschichte mit einem völlig anderen Kontext, aber wo dann intertextuelle Bezüge direkt ersichtlich sind und wo ich sozusagen, also es ist ein Text, den fast jeder kennt, der über 15 ist und dass man dadurch, dass man den Ursprungstext kennt, direkt Bezüge auch herstellen kann zu dem Ursprungstext. Also da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege und ich will das so ein bisschen zu einem Kunst-Literatur-Kooperationsprojekt machen. Also das sozusagen zu den Texten, einzelnen Kapiteln, dann auch jeweils schöne Bilder existieren, sodass die Kunst gleichwertig mit dem Text sozusagen steht. Also das finde ich ja ganz cool, ja.
Du willst also das neue 50 Shades of Grey schreiben.
Sind da Bilder in dem Buch? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Vielleicht lese ich es ja doch. Nein, Spaß. Nein, Quatsch. Aber wenn man erfolgreich sein will, dann sollte man wahrscheinlich das neue 50 Shades of Grey schreiben. Aber dann müsste man wahrscheinlich auch eine Frau sein, weil ist das authentisch, so ein 50 Shades of Grey als Mann zu schreiben? Und dann die Hauptlesergruppe, das sind ja Frauen.
Ja.
Motivieren.
Also erotischer Frauenroman ist, glaube ich, schwer,
ja, als Mann zu schreiben. Ich glaube, das spricht keine Frau an oder wenige Frauen. Da muss man schon sehr, sehr empathisch sein, um das hinzukriegen. 50 Shades of Grey. Ich habe nicht mal den Film gesehen. Ich weiß nur, dass dieser Typ. Heißt der nicht Grey? Heißt er nicht?
Ja, Dorian Gray vielleicht.
Lass uns nicht darüber sprechen, ich habe keine Ahnung davon. Also
ich auch nicht, aber ich weiß das. Für alle, die Dorian Gray nicht kennen, das ist Oscar Wilde. Das ist ein bisschen klassischer und hat, glaube ich, weniger mit dem Auspeitschen zu tun. Sondern mehr mit Moral.
Ja.
Das ist eine Moralgeschichte,
ja,
die sehr interessant ist. Fürs.
Ich meine, geht ja auch
frühe 20. Jahrhundert.
Bei 50 Shades of Grey geht es ja auch um Moral. Also um moralische Grenzen, die man überschreitet. Die von außen auferlegt sind. Und die.
Buhu, fessel mich.
Ja, nächstes Mal, wenn ich da bin, dann werde ich mir, glaube ich, lieber ein Hotel nehmen. Das habe ich nämlich ein bisschen Angst.
Ja. Nee. Wieso? Habe ich dir nicht meine Abstellkammer gezeigt?
wenn es die letzte Folge des Podcasts sein sollte, dann wisst ihr Bescheid, Leute.
Ja.
Aber lass uns mal zu ein paar Herausforderungen kommen, die beim kreativen Schreiben auf einen zukommen können. Und zwar, wenn du schreiben willst, aber nicht weiterkommst, also gewissermaßen eine Schreibblockade hast, wie gehst du damit um?
Ich krieg eine Sinneskrise, fange an zu weinen und keine Ahnung. Also nee, Schreibblockaden ist normalerweise. Ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich Schreibblockade hatte. Ich hatte mehr damit zu kämpfen, überhaupt mit dem Schreiben zu beginnen, weil ich in meinen Gedanken überlegt habe, dass das, was ich gerade zu Papier bringen will, es nicht wert ist oder nicht gut genug ist, um es überhaupt aufzuschreiben.
Okay.
So wie die Formulierungen mir gerade einfallen, beziehungsweise, obwohl doch, Schreibblockade in dem Sinne hatte ich schon, weil ich habe ja bestimmte Geschichten mehrmals angefangen, die ich schreiben wollte.
Ja.
Ich will ja, einer meiner großen Träume ist ja wirklich, ein richtiges Buch zu schreiben, eine richtige Geschichte, große Geschichte zu schreiben, die interessant ist für viele im Fantasy-Bereich. Und habe immer wieder angefangen, in verschiedenen Jahren, sogar gerne einen ganzen Nachmittag, Tag bis in die Nacht hineingeschrieben.
Mhm.
Und dann kommst du zwei Tage später wieder an das Papier, liest dir das durch und findest alles scheiße, was du da fabriziert hast, und schreibst nicht weiter. Oder wenn du schreiben willst, weißt du nicht, wie setze ich da jetzt an? Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Lösung dafür, aber aus heutiger Erfahrung würde ich sagen, entweder schreibst du nochmal den Anfang, weil du wirst nicht dieselben Worte wählen wie zuvor.
Mhm.
Oder du schreibst einfach von einer Szene, von der du weißt, dass du sie in der Geschichte haben willst, an los und versuchst dann die Puzzleteile irgendwann aufzufüllen und dich dahin zu arbeiten, dass die Geschichte diesen Punkt erreicht wenigstens.
Mhm. Ja, das ist ja auch, genau, also verschiedene Herangehensweisen zum Schreiben, ne? Wenn man quasi nicht linear, also ich schreiben ist für mich auch nicht mehr linear, das wird einem irgendwie so beigebracht
in der Schule. Ja, das war für mich auch, glaube ich, das größte Problem beim Schreiben lernen, dass ich muss von Punkt A nach Punkt B und ich kann nicht Punkt C vor einbringen.
Ja, genau. Das ist das, was man sich sozusagen selbst irgendwie einredet oder so. Oder was man intuitiv vielleicht denkt, weil Lesen linear ist. Ne? Lesen kannst du, liest du ja meistens, ist stimmt auch nicht. Also wenn man halt Sachbücher liest oder wissenschaftliche Texte, dann weiß man auch, dass man, ich lese voll oft rückwärts, weil ich immer so einen Abschnitt lese und dann merke ich, ah, der ist interessant. Vielleicht ein Abschnitt davor auch interessant, lese ich den davor, dann der davor ist bestimmt auch interessant, also dann lese ich quasi rückwärts. Und beim Schreiben ist es halt auch so, das ist halt so, man also die wenigsten schreiben von vorne bis nach hinten, sondern ich hatte mal im Studium vorgestellt bekommen, dass die verschiedenen Schreibstile von verschiedenen bekannten Autoren. Und ich suche diesen Zettel immer noch. Das war so eine geile Übersicht. Auf jeden Fall, also einige Autoren machen tatsächlich so, dass sie einfach so einen Gedankenstrom haben und dann runter wegschreiben. Also dieses freie Assoziieren. Da gibt es ja auch so einen, so einen französischen Begriff. Wie war das? Ich kann auch nicht so gut Französisch. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht raten. Auf jeden Fall, dann gibt's halt aber auch das Schreiben, dass man halt irgendwie halt die Kapitel erstmal schreibt, die zentralen Kapitel sozusagen schreibt, wo sozusagen was passiert und dann halt das dazwischen einfach verbindet im Nachhinein und halt immer das gerade dann schreibt, worauf man gerade Bock hat und was gerade passt. Also Schreiben ist so unlinear und vor allem, also ist bei mir zumindest jetzt so, früher dachte ich immer, wenn ich einen Text geschrieben habe, muss der dann gut sein und fertig sein. Nee, für mich ist ein Text nie fertig. Und wenn man irgendwann einen Text veröffentlicht, dann oder halt sagt, er ist jetzt fertig, dann ist das ein Standpunkt eines Textes und wenn ich halt einen Monat weiter dran arbeiten würde, dann wird der ganz anders aussehen. Aber irgendwann musst du sagen, diese Version ist akzeptabel und die nehme ich. Und bis man sozusagen soweit ist, dauert es halt ein bisschen. Aber ich glaube, das hilft mir zumindest, um mit so Schreibblockaden umzugehen, wenn ich mir sage, ist voll okay, wenn der Text erstmal richtig kacke sich anhört. Weil das ist genauso der erste Standpunkt, also das ist die Version 0.1 dieses Textes.
So sehe ich das auch, weil diese Erfahrung, da kämpft mein innerer Kritiker halt gerade gegen mich an, immer bei dem Hörspielschreiben halt, ne? Weil ich schreibe, ich komme ein paar Tage später wieder zurück, sehe die letzten Zeilen und denke mir so, ah, das hättest du ja besser machen können, schreib das nochmal und dann muss ich innerlich die Bremse ziehen und einfach sagen, wir schreiben jetzt von hier erstmal weiter. Wir müssen weiterarbeiten und dann, wenn wir fertig sind, können wir das mal überarbeiten.
Ne? Genau.
Aber das ist halt wirklich so das Schwere. Ich glaube, jeder, der ein bisschen kreativ ist, ob im Zeichnen, Schreiben, Komponieren von Musik oder was auch immer ihr zu Hause tut, ihr wisst es, wenn ihr irgendwas anfangt, dann findet man es oft scheiße.
Das stimmt wirklich, ja.
Weil man sehr hohe Ansprüche an sich setzt und diese nur selten erfüllt. Und wie Ja schon sagte, man muss diesen Punkt erreichen, dass man sagt, für den Moment wird es nicht besser. Das ist gut. Niemand anders hätte das jetzt so hingekriegt. Wir machen das jetzt so. Deshalb setzen sich ja auch viele erfolgreiche Menschen eine Deadline. Und sagen, so muss das
jetzt erscheinen. Ja, so bin ich auch. Ich brauche auch immer eine Deadline, um Sachen wirklich fertig zu kriegen. Sonst sind die unendlich lange im Bearbeitungsmodus, was aber auch nicht gut ist. Ja, cool. Nee.
Weil wenn etwas nicht fertig wird, dann kann das nicht erscheinen und dann kriegst du kein Feedback, keine Rückmeldung dazu.
Feedback ist auch ein ganz zentrales Thema, finde ich. Ja, also das...
Gerade um besser zu werden. Und
oft
da hatte ich ja das Glück...
Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Da hatte ich ja das Glück, zu Schulzeiten halt sehr viele Aufsätze zu schreiben und ich hatte Ausdrucksfehler ohne Ende und weiß um meine Schwächen, dass ich gerne Punkte beginne einzuführen, auszuführen und dann schon den nächsten ausführe, bevor ich überhaupt den anderen zum Schlusspunkt bringe. Und dann irgendwann nach Abschluss des zweiten Punktes bringe ich den ersten Punkt zu Ende und das hilft nicht, weil man den dann schon vielleicht vergessen hat. Und dann kommt das gefühlt aus dem Nichts. Und sowas sind so wichtige Punkte beim Schreiben im Sinne der Kritik, die man für sich lernen muss, dass man einfach seine Werke liest, guckt, ergibt das alles auch Sinn für jemanden, der das nicht kennt, der das nicht im Kopf hat, was man da verschriftlicht hat. Und ob man das verstehen kann so.
Mhm.
Ne? Man muss nicht für, da man ja nicht im Journalismus ist gerade, muss es nicht für den Dümmsten im Raum schreiben, sondern nur für denjenigen, der das Konzept hinter der Geschichte begreifen soll. Also einfach den interessierten Leser am Thema.
Ja, ja genau. Das ist auch die Herausforderung. Wenn du in der Schule Texte schreibst, Aufsätze, die Frage ist, für wen schreibst du die eigentlich? Also diese Zielgruppenorientierung. Weil der Lehrer ist, also eigentlich schreibst du die für den Lehrer, aber warum schreibst du, wenn du es für deinen Lehrer schreibst, warum schreibst du das in so einem komischen Stil? Also das ist so ein virtuelle Zielgruppe. Also du musst so, weiß nicht, ist ja nicht wissenschaftlich, aber so Hype, wissenschaftlich nach so komischen Regeln. Und das ist halt was ganz anderes, wenn man Texte so für sich selbst so schreibt. Also das ist ja auch immer die Frage, also ich glaube, wenn man so Auftragstexte hat, so Journalismus und so, da ist halt ganz klar. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in der Redaktion. Und
ich habe mal beim Bauer Verlag in der 7. Klasse Praktikum gehabt. Daher kommt auch meine Beklopptheit immer, wie ich dir schon sagte in einem Vorgespräch, dass ich keine Wortwiederholung im nächsten Satz haben will von wichtigen Nomina oder so und deshalb umschreibende Worte suche oder beschreibende Worte, die synonym sind für eine Sache.
Was ja auch ziemlich gut ist. Also das ist...
das ist wirklich
etwas, solange was der Begriff den wirklich ersetzt und kein gesetztes Wort, also gesetzter Fachbegriff ist, darfst du den ja auch ersetzen. Das ist ja auch voll okay.
Ja. Schwierigkeit ist natürlich nur dabei, manchmal findest du kein Synonym oder das Synonym passt nicht und dann musst du halt die Wortwiederholung nehmen. Und das bereitet mir innerlich Schmerzen.
Du hast mehr ein Problem mit dir selbst als mit dem Leser, glaube ich.
Ja.
Witzig. Also wir sind da schon eigentlich schon bei dem Aspekt Kritik, ne? Also dass du sehr kritisch auf deine eigenen Sachen blickst.
Ja, zu kritisch wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen. Das kann den Schreibprozess auch sehr stark behindern, wenn es keine konstruktive Kritik ist, die man an sich äußert.
Für sich selbst sozusagen. Ne? Und dann hat man einen überbordenden Anspruch an sich selbst und den kann man eigentlich unmöglich erfüllen, weil man sich vergleicht mit, weiß ich nicht, Tolkien oder sonst wem. Und das ist ja klar, dass der Typ seinen Lebensunterhalt damit verdient hat und eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als zu schreiben. Und wenn man halt in der Woche so eine Stunde sich hinsetzt und schreibt, kannst du niemals zum einen das Niveau erreichen, was dieser Herr hat und zum anderen ist es eigentlich ungerecht, dir selbst gegenüber dann diesen Anspruch zu haben.
Ich kann nicht Stephen King sein, wenn ich nicht wie King eine feste Arbeitszeit von 8 Stunden, ich schreibe jetzt einfach.
Genau, wobei ich nicht mehr finde, dass Stephen King besonders gut schreibt. Also der Stil
bedeutet. Ja, aber mich nicht halt. So.
Das sind mehr die Storys, ja.
Er gehört mit zu meinen Lieblingsautoren, weil er eben so eine Disziplin an den Tag legt und so eben, wie du sagtest, kreative Stories von der Grundidee her ausführt. Mhm. Nicht jede davon ist gut, dem stimme ich zu, aber bei seinem Arbeitsfluss, was er raushaut, innerhalb eines Jahres, das schreibt ein anderer Autor vielleicht in Jahren zusammen. Weil der, ich habe mal irgendwo in einem Interview von ihm gelesen oder in einer Biografie, dass er einfach das wie einen normalen Arbeitstag handhabt und 8 Stunden sich hinsetzt und schreibt.
Aber das erwarte ich doch von einem Autor. Also ohne Scheiß. Also wenn ich.
Ja, aber es wird ja auch immer als künstlerischer Job gesehen und weiß ja, wie ein Künstler ist.
Ja.
Dass viele vielleicht auch doch immer noch Larifari machen und dann mal hier, jetzt kommt die Muse, küsst mich und dann schreibe ich.
Das glaube ich kaum. Also ich habe das, ich glaube bei in bildender Kunst oder Musik ist es vielleicht so, wobei nicht mal so richtig, aber beim Schreiben, also weiß ich nicht. Ein Autor, der sich so hinsetzt und so, ich warte jetzt auf die Muse, über den lache ich. Also da denke ich mir, was geht mit dir? Bist du 13 oder was? Also ich finde schon, das sollte das, wenn man das halt Vollzeit macht, und das ist halt ein geiler Job, weil du halt das machen kannst, was du willst, wobei das auch ein Scheißjob ist, weil du den ganzen Tag alleine für dich da sitzt und schreibst, ist das aber schon...
Ja, und meist auch der Verleger immer was abgreift von dem, was du eigentlich geschaffen hast.
Wobei ich glaube, wenn man so eine Nummer ist wie Stephen King, ich glaube, da ist schon...
Ja, da ist gewisse kein Freiheit, Problem ne? mehr.
Hat er nicht sogar so ein zweites Pseudonym, wo er mit... Nee, das war...
Ja, das war sein Experiment, glaube ich, in den 90er Jahren, dass er ein Pseudonym gewählt hat, um zu sehen, ob nur der Name Stephen King für die Verkäufe seiner Werke zuständig ist oder ob eben die Werke an sich für die Verkaufszahlen sorgen. Und bevor halt rauskam, dass das Pseudonym...
Ja, genau, da ist
Richard Bachmann. Hat er trotzdem gut verkauft unter dem Namen.
Ja, krass. Also kam bestimmt relativ schnell raus, dass er, das ist dann doch...
Ja, Stephen garantiert. King, aber halt bei den ersten zwei Büchern oder so wahrscheinlich noch nicht. Hm. Und ist ja auch interessant zu sehen, dass einfach die Geschichten so stark vom Material her sind, dass sie trotzdem verkaufen.
Hm, okay, witzig.
Ja. Weil das gibt's ja auch. Das ist ja so, was mich nervt an klassischer Literatur, die... Erhebung eines Schreibers zum Heiligen, dadurch, dass er vor 200 Jahren gelebt hat und einen Grundstein vielleicht für ein Genre gelegt hat oder eben wichtig ist für unsere heutige Bildung. Wir in Deutschland haben ja mit Goethe und sowas zu tun.
Hm.
Und dass manche Lehrenden zum Heiligen erklären und für unfehlbar und dass alles, was er gemacht hat, richtig war.
Genau, ja.
Während es genügend menschliche Verfehlungen seinerseits gab, die immer noch überliefert sind, wie er sich verhalten hat. Und das ist für mich dann kein Heiliger, das ist für mich ein Mensch, der sicherlich und auch garantiert gute Werke geschrieben hat, weil einige habe ich gelesen, aber ich hasse ihn für Iphigenia auf
der Weil du in der Schulzeit so gequält wurdest davon, oder was?
Weil das wurde vom Abi-Jahrgang verlangt in dem
Ja, meine ich, ja.
Und das, andere haben mit Ephibris gelitten, ich durfte Iphigenia auf Tauris lesen und das war einfach, das war keine Geschichte, es waren philosophische Konzepte in ein Kostüm einer Geschichte gequetscht, in der keine Geschichte
aber stattfindet. Aber du kannst ihn ja nicht hassen für ein Werk, das er geschrieben hat.
Was ja,
du
also ich hasse ihn nicht, aber ich hasse diese Geschichte.
Ja, genau. Die genau.
Gähnend langweilig ist und eben genau das widerspiegelt,
was das Problem das war seine,
klassischer Literatur ist, dass sie...
Seine klassizistische Zeit, ne, wo er dann sich an der römischen Antike orientiert hat.
Ja, und wo Belletristik keinen Wert hat und das... Literatur nur von Wert ist, wenn sie bildet und einen moralischen Wert vertritt.
Ja, es ist jetzt auch nicht mein Favorite.
Ja. Ich habe jetzt ganz viel gesprochen. Möchtest du
so noch viel zu Goethe? Nee, also ich würde fast sagen, also wir schließen langsam mal so den Kreis und also vielleicht, wir wollten noch einen Satz was zu unfertigen Sachen sagen, die man einfach hat. Und da kann ich ja ein bisschen was drüber berichten, weil ich habe nämlich ziemlich viele, auch so wie du gerade schon berichtet hast, ne, mit deinem Dracula-Epos oder deinem Hörspiel zu Dracula. Das ist ja so ein Mammutwerk. Und bis man sowas wirklich fertiggestellt hat, da braucht es ja schon seine Zeit. Und das Gleiche habe ich halt auch mit vielen Sachen, die ich halt irgendwann mal angefangen habe und die ich eigentlich unbedingt zu Ende bringen will und auch so geniale Ideen. Ich habe mehrere Ideenbücher, wie wahrscheinlich jeder Mensch, aber
es sind so viele gute
Ideen drin und ich denke mir jedes Mal, wenn ich da durchblättere, warum warst du früher klüger, als du es jetzt bist? Und und denk mir halt jedes Mal, diese Ideen muss man echt mal ausschreiben. Das ist so cool.
Es ist eigentlich auch falsche Kritik von dir zu sagen, warum war ich da so klug und jetzt.
Ja, genau. Als wäre ich jetzt genau. Also ich meine, ich glaube, es gibt schon so, wenn man sich viel damit beschäftigt, ist man halt gerade klüger in der Sache, als man jetzt vielleicht ist. Und das sind halt ein paar Sachen, die ich halt angefangen habe, aber nicht zu Ende geführt habe. Und das ist halt immer wieder schade und ich weiß halt nicht, Also mein, wie ich versuche damit umzugehen, ist halt tatsächlich, dass ich glaube, deswegen mag ich Lyrik, weil Lyrik schaffst du es, an einem Tag zu schreiben. Also du setzt dich hin und setzt dich halt ein paar Stunden dann hin oder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer und dann fließt es und dann hast du einen fertigen Text, den du so lange überarbeiten kannst, wie du willst. Also die Version, die Alpha-Version ist quasi relativ schnell vor deinen Füßen. Und bei so Kurzgeschichten und auch bei so epischen, längeren Texten, halt die kriege ich habe keinen langen, also Kurzgeschichten habe ich viele fertige, aber keinen langen, guten Text, der halt über 50 Seiten geht, den ich fertig habe, die nicht, was nicht meine Masterarbeit oder Bachelorarbeit ist.
Ja, also ich habe ich glaube, da ist wieder der Unterschied zu uns beiden von den Herangehensweisen. Mhm. Ich habe ja aus meiner Schulzeit von der 5. Klasse an jede große Pause, die es gibt oder gab, weiß nicht, ob das heute noch bei Schülern der Fall ist, aber sehr wahrscheinlich, damit das Gehirn wieder Fassungsvermögen hat. Du meinst, ob
Schüler Pausen haben?
Ja, die sollten gepeitscht werden, alle auspeitschen.
6 Stunden durchgängig Unterricht. Dann haben sie früher Feierabend und haben mehr Zeit für AGs und ihre Musikkurse und Geigenunterricht. Ja. Da bin ich auch für. Aber doch, die haben große Pausen, ja, haben die.
Ja, auf jeden Fall habe ich die große Pause genutzt, nicht zum Fußballkicken oder Ticken oder was auch immer, sondern da habe mich einen Klassenraum gesetzt, meinen Schreibblock rausgeholt und einfach blödsinnige Geschichten geschrieben. Im Endeffekt waren sie zusammenhängend, weil sie, also zwischendurch gab es auch Kurzgeschichten, die losgelöst waren von meinem Universum, was ich geschaffen habe, um einen erfolglosen Gangster, der eine Rasselbande an verrückten Leuten um sich sammelt und pro Geschichte kam ungefähr eine neue Figur hinzu und die haben wirre Abenteuer erlebt. Es waren eigentlich immer Anekdoten der Zeit mit drin vom Teenager, die man verarbeitet hat von Fernsehen gucken, Filmen und sowas. Mhm. Deshalb gab es da Szenen mit Michael Knight in einem Spielzeugkit, der aus dem LKW gefahren ist und die gejagt hat und sowas. Es war sehr wirr, nicht immer unbedingt zusammenhängend, aber hat auch dafür gesorgt, dass Lehrer durchaus mal mit dem Zeigefinger auf mich gedeutet haben und gesagt haben, du, ich glaube, wir müssen mal zu Hause anrufen. Oh. Das hier nimmt Form an, die besorgniserregend
okay.
sind.
Okay, ja krass.
Das waren auch so Dämpfer im kreativen Schreiben, weil sie einem Angst gemacht haben, dass nicht nur das Talent nicht anerkannt wird, sondern eben eine Bedrohung darstellt für den eigenen Hausfrieden.
Krass, okay. Ja gut, als Kind nimmt einem das auch schon, nimmt das einen ziemlich mit, ne? Wenn man plötzlich so harsche Kritik erntet für was man dachte, dass man vielleicht ganz gut macht.
Das witzig ist oder lustig und
ja, krass.
Dabei sind die Lehrer einfach nur in Sorge, weil es vielleicht sehr gewalttätig in dem Moment war, wie das so ist als Teenager. Mhm. Oder eben besonders explizit anrüchig.
Aha.
Ne?
50 Shades of Grey wäre schon ein bisschen früher erschienen. Hätten die dich nur gelassen.
Ja, genau. Hätten sie mich nicht aufgehalten. Ja,
diese Schweine, ey.
Nee, und das sind einfach so, das sind Dämpfer, die wirken sich, glaube ich, heute noch aus bei mir im Schreiben.
Ah, krass, okay.
Wie nehmen andere, ich finde es jetzt witzig, aber...
Ja, aber das ist ja ein bisschen auch dein Humor, ne? Also das ist das...
Ja,
das
Grenzen überschreiten und gucken, wie weit kann ich gehen.
Eigentlich ist das cool, dass du so einen Humor hast, weil du dann... ist ja gut, dass nicht jeder deinen Humor hat einfach.
Ja.
Also du bist da schon special und... Also eigentlich muss man das durchziehen, was man so hat und macht und auf andere scheißen so ein bisschen, aber es fällt schwer, ne?
Ja, man kriegt sowas halt nicht beigebracht. Man kriegt zumindest beim Aufwachsen hier immer beigebracht, halt dich an die Regeln, sei artig, benimm dich.
Ja, das stimmt.
Und ja, es spiegelt sich ja auch in meinen Zeugnissen wieder, dass dass ich nicht immer regelkonform bin.
Ja, ich war schon ziemlich regelkonform. Also das
ja, sind wir. Ja, also ich bin ja auch artig, aber halt auch unartig im Sinne von, ich nehme Leute gerne auf den Arm und sowas.
Ja, ich glaube, du bist da ein bisschen direkt als ich. Und ich bin halt oft auch zu höflich, das stimmt schon.
Ja.
Das ist auch nicht immer gut, ja.
Ja. Keine Ahnung, hast du auch irgendeine lustige Geschichte noch, die vielleicht?
Was mir passiert ist mit Schreiben, boah, so richtig lustig eigentlich nicht. Ich war nur, ich weiß noch, also ich kann das verbinden mit einem Erfolgserlebnis.
Ja, das ist
weil, auch was. Lustig ist eigentlich, also mir fallen gerade mehrere Sachen ein. Ich habe nämlich, also es ist nicht lustig, das war die erste Sache, die mich gleichzeitig geschmeichelt hat, hat mir sehr geschmeichelt und gleichzeitig hat es mich mega schockiert und ich war voll traurig und dachte mir so, was ist das für eine Welt? So, und ich habe nämlich eine Weile lang auch Gedichte online veröffentlicht und dann...
das ist natürlich gefährlich. Da,
und, genau, und das habe ich gemerkt, weil ich habe nämlich irgendwann dann halt mein eigenes Gedicht gegoogelt, weil ich mir dachte, okay, mal gucken so auf, also dass ich schnell auf die Seite komme, wo das war so. Und dann war ich auf einer ganz anderen Seite hat ein völlig Fremder unter seinem Nickname meine Gedichte als seine eigenen ausgegeben. Und ich war so mega schockiert. Also zum einen dachte ich mir so, also so, Alter, was geht? Warum macht er das? Das ist halt illegal. Scheiße, ich hätte diese Gedichte erstmal irgendwie für mich hier den Namen oder veröffentlichen sollen offiziell, dass es wirklich meine Texte sind. Und gleichzeitig dachte ich mir aber so, ey, guck mal, der hat meine Gedichte genommen, die fand er offenbar ganz cool. Der hat sich gegen andere Gedichte entschieden.
Und, ja, aber gleichzeitig ist es ja wirklich dein Urheberrecht.
Ja, genau. Aber das ist, also ich meine, ich glaube, er hätte das nicht gemacht, wären die richtig kacke, so, ne? Da dachte ich mir so, okay.
Ja.
Gleichzeitig geschmeichelt und gedisst in einem, so, ne? Und das war halt ganz witzig. Und das ist das eine. Und das andere war, ich habe ist auch kreativ, aber nicht direkt mit Schreiben, aber wir haben halt mit zwei weiteren Freunden haben wir im Unterricht immer so Comics gemalt. Und es gab eine Lehrerin, die ich wirklich nicht mochte in der Schule. Ich möchte nicht sagen gehasst habe, sondern ich mochte sie nicht, weil jetzt wäre das ungerecht im Nachhinein. Aber
Hass ist immer ein starkes Wort.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall kein Hass. Sie war auf jeden Fall die Lehrerin, die meinte zu mir so, ach du hast jetzt Abitur, das hätte ich nie von dir gedacht. Deswegen war da schon so ein bisschen Hass im Spiel, aber jedenfalls habe ich dann immer Comics gezeichnet über sie und wie ich sie halt am Ende mit Hilfe der Mac-Atombombe in die Luft jage. Und die gab es im Sparmenü in McDonald's. Also mega bescheuert, voll pubertär und so weiter.
Ja.
Und das Absurde ist, ich habe sie mega gehatet zu der Zeit. Und irgendwann hat sich meine Schwester mit ihrer Tochter angefreundet und dann waren das so Best Friends und sie hat immer die Familie besucht und ich dachte mir nur so, Alter, ich habe diese Frau in meinen Geschichten so oft in die Luft gejagt und so hängst du bei ihr zu Hause ab. Das war nicht so geil, aber ja, eigentlich ist sie ganz nett, das tut mir im Nachhinein auch sehr leid.
Ich glaube, das ist auch ein normales Ventil für Jugendliche oder ein gesundes Ventil, wenn sowas in der Zeichnung oder in der Geschichte passiert. Nur halt, wenn eine Aufsichtsperson das liest, hat sie natürlich Sorge, dass sich das...
Dass du diese Person tötest.
Ja.
Weil es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man dann so ein bisschen...
Ja, man muss ja auch vorsichtig sein, aber man sollte auch den Schüler, die Schülerin erkennen und sehen, ob der wirklich so eine Tendenz hat, Gewalt auszuüben.
Ja.
Weil ich war so derjenige, der am wenigsten Gewalt leben wollte.
Okay, ja.
Der Letzte, der jemanden schlägt oder tritt, das war ich.
Ne, krass.
Also es sind auch zwei interessante Aspekte und interessante Geschichten, die vermutlich viele mit uns teilen werden. vom Erleben, wenn sie irgendwie so einen Schulstress verarbeitet haben.
Ja, ich glaube, wir haben viele so, dass man halt so Comics hat. Gerade so als kleiner Nerd in der Schulzeit ist man, glaube ich, so.
Ja.
Neigt man dazu.
Genau, heutzutage sind die Nerds wenigstens die Coolen in der Klasse.
Ah, bin ich mir nicht ganz sicher. Also viele, ja. Es ist nicht mehr so uncool wie damals, als wir.
Ja, wenn du nicht zu abgefahren nerdig bist. Ja. Also ich glaube, als Furry würde ich nicht in die Klasse gehen.
Als was?
Als Furry. Die Typen, die ihre Fellanzüge tragen und sowas.
Okay, ich bin da nicht in der
Zeit Anthropomorphe.
Anthropomorphe Menschen, okay.
Ja, also die wirklich, ich weiß nicht, wie sexuell das Ganze aufgeladen ist, aber halt die wirklich die Ästhetik eines anthropomorphen Tieres als schön und attraktiv empfinden und sich ihre Kuschelanzüge bauen, um miteinander zu kuscheln. Dagegen habe
ich habe mal so eine Doku gesehen auf YouTube. So mit so Typen, die sich halt immer so Tiermasken anziehen und so komische hinten, so Bommelschwänze und das dann halt voll cool finden. Und ja, das ist
ja das, sowas das eben. Also mit sowas würde ich nicht unbedingt in die fünfte Klasse und sagen, hey,
bin ich jetzt. Nee, das würde ich auch lassen. Ja, aber ich glaube, es gibt so eine Abstufung, ob du nerdy bist und auf YouTube Minecraft spielst, das ist dann cool, glaube ich. Oder ob du jetzt mit diesem, wie heißt denn diese Magic Cube, dieses, also ganzen Tag damit rumspielst und halt in der fünften Klasse schon anfängst, dein erstes
Rubik's Cube?
Ja, oder was? Genau, diese Rubik's Cube, genau. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine Abstufung uncooler.
Ja, garantiert. Also, aber wir gehören ja zur Kategorie eher Gaming-Nerd oder.
Ja, genau. Wir wären schon die coolen Nerds, das stimmt. Wir wären schon.
Ja, Glück gehabt.
Puh,
und, jetzt ist es zu spät. Für alle Furries, die zuhören, ich habe nichts gegen Furries. Ich finde es witzig, interessant und ich weiß nicht, wie es funktioniert.
Ich weiß auch nicht. Also, das ist. Ich habe gerade gegoogelt. Das sind einfach Tieroutfit, also so Kuscheltiere.
Ja, eben. Übergroße Kuscheltieranzüge, wo ich eher dran denken würde, ist ein Maskottchen.
Ja, genau. Also so ein bisschen, ich würde auch denken, Anime-Figur oder so.
Ja, eben, sowas.
Okay.
Finde ich weder schlimm noch. Ja, ich finde es kreativ.
Es gibt hier also ein sowas YouTube-Video. Zu basteln. Das Problem besteht offenbar wirklich. Mein Kind ist ein Furry. Was jetzt? Das gucke ich mir gleich mal an.
Ja.
Okay. Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen, Jens.
Ja. Gutes Schlussthema für unsere heutige kreative Folge.
Ja, es ist ja auch, hat auch was mit Kreativität zu tun. Wir sind gleich auch fast bei der Stunde. Und dann lass uns mal die Folge jetzt beenden. Und die nächste Folge wird vermutlich auch übers kreative Schreiben gehen, aber dann mit ein paar Tipps aus der Literatur, einfach kurz zusammengefasst. Das wird nicht so eine lange Laberfolge, das verspreche
ich. Genau, über Kurse und Ähnliches, die wir bestritten haben, um besser im Schreiben zu werden. Und vielleicht sind hilfreiche Tipps für dich oder euch dabei.
Ja, genau.
Und
alles
klar. Ich verabschiede mich schon mal.
Ich verabschiede mich auch. Und ihr könnt gerne unserem Insta-Kanal oder unserem Twitter-Kanal folgen.
Ja.
Und habt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche.
Genau. Bis dann.